ich möchte euch ermutigen, wenn ihr eure Bibel dabei habt, sie aufzuschlagen und es immer auch mitzulesen, weil es ist nochmal eine ganz andere Sache, wenn man auch selber das liest. Zum Ersten und zum Zweiten ist es so, ihr sollt ja nicht einfach mir blind glauben, sondern ich möchte euch Dinge aus dem Wort Gottes zeigen, dass ihr sie auch nehmen könnt und dass ihr ergreifen könnt und sie euer Leben verändern. Aber ihr müsst auch selber nachschauen, ob es sich auch so verhält. Und ihr sollt das nehmen, was ihr sagt, das ist wirklich das, was in der Bibel steht. Ja, ihr könnt auch nicht euren Glauben darauf setzen, dass ihr sagt, okay, der Pastor glaubt das, deswegen glaube ich das auch, sondern ihr müsst euren Glauben darauf setzen, dass Gott das gesagt hat. Ja, ihr könnt sagen, okay, der Pastor glaubt es, und ich habe es nachgeprüft, steht das tatsächlich im Wort Gottes, deswegen glaube ich es. Aber unser Glaube beruht auf dem, was das Wort Gottes sagt, nicht auf unseren eigenen Überzeugungen oder unseren eigenen Meinungen. Ihr könnt mal aufschlagen in 2. Mose, Kapitel 33. Und da fangen wir mal an mit Vers 12. Das ist Mose, und zwar am Berg Sinai, und kurz nachdem das Volk das goldene Kalb gemacht hat, und dann wurde das Volk, dann kam Mose vom Berg zurück, hat die Tafel mit den 10 Geboten aus Zorn über die Sünde des Volkes zerbrochen, und dann hat das Volk Buße getan, und dann geht Mose wieder hinauf auf diesen Berg Sinai, im Sinai, und in die Gegenwart Gottes, und da kommt jetzt diese Begebenheit. Also 2. Mose 33, Vers 12. Und Mose sprach zu dem Herrn, siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf. Aber du lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst. Und doch hast du gesagt, ich kenne dich mit Namen, und du hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Wenn ich nun Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lass mich doch deine Wege wissen und dich erkennen, damit ich Gnade finde vor deinen Augen. Und bedenke doch, dass dieses Volk dein Volk ist. Also was Mose hier zu Gott sagt, ist erstmal, du kennst mich. Ich weiß, dass du mich kennst. Ich weiß, dass du mich aus Gnade erwählt hast. Nicht mein eigener Verdienst sozusagen, es war nicht dein eigener Verdienst, dass er so besonders toll war, sondern es war Gottes Gnade, die ihn auserwählt hatte. Es lag nicht daran, dass Mose irgendwie so besonders erzogen war als Sohn der Tochter des Pharaos oder dass er besondere Führungsqualitäten hatte oder andere Dinge. Als er aus eigener Kraft versucht hat, sein Volk zu befreien, das ging ziemlich schief, hat einen Ägypter erschlagen, dann hat er Angst bekommen, dann ist er geflohen, dann war er 40 Jahre in der Wüste und hat Schafe gehütet. Und dann kam Gott und hat ihn erwählt, und das hat er ja auch schon vorher natürlich dazu, er hat es vorausgesehen, dass er Mose erwählen würde. Aber dann kam Gott und hat gesagt, du bist mein Werkzeug, und zuerst hat Mose noch versucht, sich da ein bisschen auszuwinden, aber er hat dann doch eingewilligt. Und er sagt eben, du kennst mich, du hast mich zu dieser Position erwählt, du hast mir Gnade geschenkt. Und dann sagt er, wenn ich nun Gnade von dir bekommen habe, sagt er, dann möchte ich jetzt auch dich kennenlernen. Ich möchte deine Wege wissen, also ich möchte wissen, wie du handelst, und ich möchte dich erkennen. Ich möchte wissen, wie du bist. Also das war Mose wichtig. Nicht nur, dass er Gunst bei Gott gefunden hat, nicht nur, dass er seinen Auftrag wusste, sondern er wollte auch wissen, wie ist Gott? Wie handelt er und wie ist er von seinem Wesen her? Und das sagt er zu Gott hier. Ich möchte wissen, deine Wege und dich erkennen. Und dann geht das Gespräch etwas weiter. Wir werden es jetzt ein bisschen überspringen und wir gehen zu Vers 18. Er aber, das ist Mose, antwortete, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Also, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und der Herr sprach, ich will all meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Und er, also Mose, sprach weiter, mein Angesicht, der Herr sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Da sprach der Herr, siehe, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen, wenn da meine Herrlichkeit vorübergeht, so stelle ich dich in die Felsenkluft und will dich mit meiner Hand so lange bedecken, bis ich vorübergegangen bin. Wenn da meine Hand zurückziehe, wenn ich da meine Hand zurückziehe, so darfst du hinter mir herstehen, aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden. Also in Vers 18 sagt Mose zu Gott, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und dieses Wort Herrlichkeit im Hebräischen, das bedeutet eigentlich sowas wie Schwere oder Schwergewicht. Sozusagen ein Ausdruck dafür, für die gewichtigste, die schwerste, die kostbarste Eigenschaft einer Person oder einer Sache. Oder man könnte es auch anders ausdrücken, es ist das, was jemanden oder ein Ding besonders herrlich macht. Diese strahlende, alles überragende Eigenschaft. Also die gewichtigste Eigenschaft, die strahlendste, die herrlichste Eigenschaft, das, was jemanden herrlich und besonders macht. Und das sagt Mose, als er das ausdrückt, das drückt er aus. Er möchte von Gott wissen, was ist das gewichtigste Merkmal von dir? Was ist das, was dich so besonders herrlich und strahlend macht? Was macht dich so einzigartig unter allen Dingen? Und wenn wir mal kurz darüber nachdenken, ja, was würden wir denken? Was ist so das Besonderste, das Herrlichste, das Außergewöhnlichste an Gott? Manche würden sagen, okay, das ist Gottes Allmächtig oder das ist Gottes Heiligkeit oder Gottes Souveränität oder seine Größe. Und interessant ist dann die Antwort, die Gott gibt. Und diese Antwort erfährt Mose dann, als Gott an ihm vorübergeht. Und Gott sagt es zu ihm. Er sagt, du kannst nicht mein Angesicht sehen, weil kein Mensch kann mein Angesicht sehen und leben bleiben. Das ist einfach, ja, Gott ist so rein, er ist so herrlich, dass wir als gefallene Menschen sein Angesicht nicht sehen können. Das würden unsere Körper gar nicht aushalten. Diese gefallene Welt, die würde das nicht aushalten. Aber Gott möchte, dass Mose ihn auch kennenlernt. Ich finde das auch erstaunlich. Gott sagt nicht nur, okay, es geht nicht und damit ist die Sache erledigt, sondern er möchte sich Mose offenbaren. Und das ist das Herz Gottes. Er möchte sich uns auch mehr offenbaren. Er möchte, dass wir ihn immer besser kennenlernen. Gott ist ein Gott, der Gemeinschaft sucht. Und er möchte diese Gemeinschaft mit uns. Und er möchte sie vertiefen. Er möchte sie intensivieren. Er möchte, dass wir ihn immer mehr kennenlernen. Er möchte eine immer vertrautere, immer engere Beziehung zu uns haben. Und deswegen sagt er auch zu Mose, wir finden da einen Weg. Und er trifft dann verschiedene Schutzvorkehrungen, damit Mose ein bisschen von Gottes Herrlichkeit sehen kann, ohne dass er dabei stirbt. Also er stellt ihn in eine Felsenkluft, dann tut er seine Hand noch schützend drüber stellen, während er vorübergeht. Und dann darf ihn Mose von hinten sehen, also sozusagen ein bisschen von dieser Herrlichkeit abbekommen. Und im nächsten Kapitel, ab Vers 5 sehen wir dann, wie Gott sich Mose offenbart. Also in Kapitel 34, ab Vers 5, da kam der Herr in einer Wolke herab und trat dort zu ihm und rief den Namen des Herrn aus. Also er zeigte Mose ja der Name, wie er ist. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht von den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Also was ist der Name Gottes, was ist seine gewichtigste Herrlichkeit? Das ist seine Gnade. Er ist der Gott, der barmherzig und gnädig ist, er ist langsam zum Zorn, von großer Gnadentreue, der tausenden Gnade bewahrt. Ja? Gottes Herrlichkeit ist tatsächlich in seine Gnade, seine Erbarmen. Das ist das wichtigste Merkmal von Gott. Gnade, Erbarmen, Barmherzigkeit, Güte, Treue. Denen dieselben Gedanken, mal ganz kurz rübergeblättert im Psalm 103, an mehreren Stellen. Psalm 103, Vers 8. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zu Recht, nicht ewig zornig bleiben. Er hat uns nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden, uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Und Vers 17, aber die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern. Also das ist das Zentrum von Gottes Persönlichkeit, könnte man sagen, von seinem Wesen, das Gewichtigste. Er ist der Gott der Gnade, der Barmherzigkeit, des Erbarmens. Und wenn wir in unserem Bild von Gott das nicht im Zentrum haben, dann haben wir noch nicht so wirklich begriffen, wie Gott ist. Und wir müssen da aufpassen, dass wir auch dieses Zentrum immer wieder behalten, dass wir da nicht irgendwann abrutschen auf andere Aspekte. Er sagt hier, er bewahrt tausenden Gnade, er vergibt Schuld, Übertretung und Sünde. Er ist der vergebende Gott. Ja. Das heißt dann, er lässt es keineswegs unbestraft. Ja. Er hat nicht einfach nur so gesagt, also er geht mit Sünde nicht so um, dass er sagt, okay, schwamm drüber, nicht so schlimm, ich nehme das nicht so ernst. Gott hat Sünde sehr ernst genommen. Aber aus seiner Liebe, aus seiner Gnade, aus seiner Erbarmen heraus hat er selbst die Lösung für die Sünde gemacht, hat er selbst den Preis für die Sünde bezahlt. Er hat nämlich die ganze Sünde auf Jesus gelegt. Ja, Gott kam selbst in der Person von Jesus, ja, Jesus als die zweite Person der Dreieinigkeit, er kam selbst in Jesus auf die Erde und hat Versöhnung gewirkt. Das ist das, was in 2. Korinther 5 steht, in Vers 19. Gott war in Christus Jesus. Er hat die Welt mit sich selbst versöhnt, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete, weil die Sünden auf Jesus gelegt hat und das Wort der Versöhnung in uns lebte. Und dann Vers 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Also er hat Jesus mit unserer Sünde beladen und zur Sünde gemacht. Jesus hat sich selber gesündigt, aber er hat all unsere Sünde auf sich genommen und hat die Schuld getragen und hat die Strafe bezahlt, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Ja, das ist dieser Tausch am Kreuz, einer dieser Aspekte. Jesus nahm unsere Sünde auf sich und hat uns seine Gerechtigkeit geschenkt. Also das ist die Art und Weise, wie Gott eigentlich es vorhatte, mit aller Sünde umzugehen. Und er hat es vorbereitet, dass wirklich Jesus hat die Sünde jedes einzelnen Menschen, und zwar jede Sünde jedes einzelnen Menschen, auf sich genommen und hat dafür bezahlt. Und jeder Mensch, der bereit ist, das anzunehmen, für den wird das wirksam. Gott stürzt keine Menschen über, aber er bietet es an. Und wir sind sozusagen, das ist auch das, was in 2. Korinther 5 steht, wir dürfen das den Menschen weitererzählen. Diese gute Botschaft, dass da ein Gott ist, voller Gnade, voller Barmherzigkeit, voller Erbarmen, der gerne vergibt und der sogar vergibt auf der Basis, dass er selbst die Strafe bezahlt hat, dass er selbst die Schuld gesühnt hat. Und dies ist dieser Gott, dem wir dienen. Er ist der Gott der Barmherzigkeit, der Gnade, des Erbarmens. Und das sollte unser Fokus sein, wenn wir auf Gott schauen. Das prägt uns auch durch in Zeiten, wo es uns nicht gut geht oder in Zeiten, wo alles schief zu gehen scheint. Da kann ich auf diesen Aspekt schauen, kann ich auf diesen Aspekt konzentrieren und sagen, oh Gott, du bist nach wie vor dieser Gott der Gnade, der Gott der Barmherzigkeit, der Gott des Erbarmens, ja, nicht nur eines theoretischen Erbarmens, sondern eines praktischen Erbarmens, der wirklich eingreifen will, der wirklich Dinge verändern will, der Dinge zum Guten wandeln will und der dabei ist, das zu wirken, wo auch immer wir, sobald auch immer wir bereit sind, uns da zu öffnen, fängt Gott an zu wirken. Manchmal verstehen wir nicht, warum es etwas länger dauert, aber Gott dringt durch und er schafft es, die Dinge zu verändern, wenn wir auf ihn so schauen. Und wir sehen dieselbe Offenbarung übrigens bei Jesus auch. Ich möchte euch da zwei Stellen mal zeigen. In Matthäus 12, und zwar sagt er das gerade, sind zwei Stellen, wo er mit den Pharisäern umgeht. Die Pharisäer waren ja Leute, die, es war eine Art Erweckungsbewegung. Sie standen auf gegen diese Verweltlichung damals der Juden. Die Sadduzäer, die Elite und die Priesterklasse, die ja ein bisschen auch auf die zurückgingen, die damals das Volk Israel in der Zeit zwischen den zwei Neuen Testamenten, ja, die damals für die Befreiung gesorgt hatten. Und da haben sie den Tempeldienst mit übernommen. Aber sie haben dann eine Art atheistisches Gottesverständnis bekommen, wo sie zwar noch die Opfer eingehalten haben, aber nicht glaubten an, dass Gott irgendwie übernatürlich noch eingreift. Und die Pharisäer glaubten, dass Gott übernatürlich eingreift und sie wollten, dass Gott das Volk befreit. Und ihr Weg war, wir müssen alle total heilig leben. Wir müssen jede Sünde ausrotten, weil dann kann Gott wirken. Das ist doch was Richtiges dran. Aber das, was sie nicht erkannt haben, ist, dass die Menschen nicht selber sich von der Sünde befreien können, dass sie nicht mit aller Kraft, je mehr sie sich anstrengen, das Gesetz halten können, sondern dass es Gott ist, der vergibt. Dass es der Gott der Gnade ist, dass es Gott ist, der selber vergibt, der aus Gnade vergibt. So wie David es gesagt hat, glückselig ist der Mann, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet. Ja, diese Offenbarung gab es schon im Alten Testament, dass Gott selbst für das Opfer sorgt, dass Gott selbst Vergebung bewirkt, dass es nicht auf unsere Kraft heilig zu leben ankommt, sondern dass Gott selbst uns verändern will und dass er vergibt. Und in diesem Umgang, schauen wir erstmal zu Matthäus 9, Matthäus 9, Vers 13, und der Hintergrund ist, Jesus saß im Haus mit den Zöllnern und den Sündern und hat mit ihnen gegessen und die Pharisäer haben sich aufgeregt, was sie gesagt haben, als ein heiliger Mann, als ein Rabbi, als jemand, der wirklich Gott nachfolgen will, darfst du mit diesen Leuten nichts zu tun haben. Und sie haben dann seine Jünger gefragt, warum ist denn euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Ja, das ist auch so ein bisschen so eine hinterhältige Art und Weise. Sie sind nicht auf Jesus selber zugegangen, sondern sie wollten, sie haben seine Jünger dann in Verlegenheit gebracht und wahrscheinlich wollten sie die Jünger dazu bringen, dass sie erkannten, dass Jesus irgendwie ein falscher Meister ist und mit diesen Fragen Unsicherheit hineinbringen. Und dann Jesus aber, als er es hörte, sprach zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Also er sagt ihnen, sie sollen etwas lernen, sie sollen etwas begreifen von Gott. Und was sollen sie lernen? Das Herz Gottes, er will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Er sucht nicht die Leute, die sozusagen mit Opfern und Aufopfern versuchen, selbstgerecht zu sein, sondern er sucht die Sünder, die kommen und seine Barmherzigkeit empfangen wollen. Und für uns, die wir Jesus angenommen haben, die wir gerecht gemacht worden sind von Gott, nicht durch unsere eigene Kraft, nicht durch unsere eigene Macht, sondern durch das Opfer Jesu, ja, auch für uns gilt, dass wir schauen auf den barmherzigen Gott, wir schauen auf seine Gnade, wir schauen auch für unser Leben als Christen auf seine Gnade. Ja, er verändert uns, er führt uns, er beschenkt uns. Und in Matthäus 7 zeigt uns das Jesus nochmal. In Vers 9 bis 11, da spricht er über den Vater und er sagt, oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt? Und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten. Also Jesus richtet unseren Fokus auf den Vater im Himmel, und zwar auf den Vater als einen guten, liebenden Vater. Ja, der Hauptaspekt von Gott als Vater ist wirklich diese Liebe, die sich in seinem Erbarmen, in seiner Gnade äußert, und zwar ganz praktisch, indem er uns Gutes tut. Die Gnade Gottes ist kein theoretisches Konstrukt, seine Barmherzigkeit ist keine Theorie, sondern es ist etwas, was sich ständig praktisch äußern will, indem er immer wieder uns Gutes tut, indem er uns beisteht in unseren Nöten, indem er uns befreit, indem er uns herausruft. Das ist der Hauptaspekt von Gott als Vater. Ja? Nicht dieser Aspekt von Gott als einem strengen Vater, der ständig uns erzieht und ständig eins auf die Finger gibt, wenn wir irgendwie was falsch gemacht haben. Ja, die Erziehung gehört dazu. Ja, steht auch in Hebräer 12, dass Gott uns erzieht, weil er uns liebt. Also er erzieht uns, aber nicht, indem er uns bestraft, sondern indem er uns lehrt durch sein Wort und durch sein Wort und durch seinen Geist uns verändert. Aber der Hauptaspekt von Gott als Vater ist, dass er ein liebender Vater ist, der gerne gibt, der sein Erbarmen, seine Gnade, seine Liebe gerne weiterreicht. Den selben Aspekt hat Jesus gebracht in dem Gleichnis von den Vögeln auf dem Feld und den Lilien auf dem Feld, die Gott versorgt. Und hat gesagt, wie viel mehr wird euer Vater euch das geben, was ihr braucht. Und wenn wir das begreifen, dass Gottes Herrlichkeit sein Hauptaspekt ist, sein Schwerpunkt, der Schwerpunkt seines Wesens ist seine Gnade, ist sein Erbarmen, dann hat es auch Auswirkungen auf unser Leben, dann kann es unser Leben verändern. Und dann kann das uns umgestalten. Und wir können das sehen bei Mose. Das hat eine Auswirkung auf sein eigenes Leben und es hat eine Auswirkung auf das, wie er mit anderen umging. In 4. Mose 12, in Vers 3 steht es, aber Mose war ein sehr demütiger Mann, demütiger als alle Menschen auf Erden. Also ein Aspekt von Mose war, dass er besonders demütig war. Und was ist Demut? Ich möchte euch gerade nochmal das aus Jakobus 4 zeigen. In Jakobus 4 steht so ein Aspekt von Demut drinnen, weil wir haben manchmal so ein falsches Bild von Demut, dass Demut nur heißt, ich denke, ich bin irgendwie der Kleinste oder der Minderwertigste. In Jakobus 4, Vers 5 und 6 steht das, oder meint ihr, die Schrift rede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht der Gott, widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Also Gott gibt den Demütigen Gnade. Ja? Und davor heißt es, umso reicher ist die Gnade, die er gibt. Wenn er den Demütigen Gnade gibt, ja, dann heißt es auch, je mehr Demut, umso mehr Gnade. Und dann steht da, umso reicher ist die Gnade, und wen meint er, der umso mehr Gnade bekommt? Das sind die, die sich dieser Liebe, der Liebe des Heiligen Geistes oder der Liebe Gottes, die sich durch den Heiligen Geist ausdrückt, hingibt. Also je mehr die wahren Demütigen, das sind die zu Gott kommen und sagen, Herr, ich brauche deine Liebe, ich brauche deine Barmherzigkeit, ich brauche deine Erbarmung, ich kann nicht leben ohne ständig immer wieder deine Liebe und deine Hilfe und deine Erbarmung zu bekommen. Das passt auch zu dem ganzen Zusammenhang von Jakobus 4, ja, wo er damit anfängt, dass Leute versuchen, sozusagen das, was sie brauchen, aus eigener Kraft sich zu erarbeiten oder zu begehren und es nicht bekommen. Und dann er ermutigt uns sozusagen hier wirklich uns dieser Liebe Gottes hinzugeben, bewusst auszustrecken, zu sagen, ich brauche diese Liebe. Und der Demütige ist der wirklich seine Liebesabhängigkeit zu Gott erklärt und sich bewusst ist und daraus lebt. Er sagt, Gott, ich brauche deine Liebe. Ich schaffe es nicht durch meine eigene Anstrengung, durch meine eigene Leistung, durch mein eigenes Leben, mir diese Wertschätzung, diese Liebe, diesen Wert, den jeder Mensch braucht, zu erarbeiten, sondern ich setze voll auf deine Liebe, ich setze voll auf deine Gnade, ich setze voll darauf, dass du mir Wert zusprichst, dass du mir Liebe zusprichst, dass du sagst, ich bin kostbar und wertvoll. Und das war das, was Mose ausgezeichnet hat. Er war ein demütiger Mann. Er wusste sich von Gott geliebt und darum macht es ihm auch nichts aus, wenn Leute gegen ihn aufgestanden sind. Ja, in diesem Zusammenhang in 4. Mose 12, ja, das stehen gegen Mose, also gegen Mose sind ja immer wieder, das Volk ist aufgestanden, bestimmte Leute aus dem Volk sind aufgestanden, die ihn immer wieder in Frage stellen wollen, die immer wieder gegen ihn gemurrt haben. Und hier in 4. Mose 12 steht sogar sein Bruder und seine Schwester gegen ihn auf. Ja? Und sagen so sinngemäß, du willst immer der Erste sein, aber Gott hat doch auch uns erwählt und du machst dich zu groß. Und gerade in dem Zusammenhang steht, dass Mose demütiger war als alle anderen. Und wie äußerte sich seine Demut, wenn Leute gegen ihn aufstanden? Er ist immer auf die Knie gefallen und hat Gott gleich um Vergebung für die gebetet, die gegen ihn geschossen haben, die gegen ihn aufgestanden sind. Hat um Erbarmen für das Volk gebetet. Und in 4. Mose 14 sehen wir auch nochmal, wie dieses Erlebnis von Mose sein Gebetsleben und seinen Blick von Gott geprägt hat. Das war der Moment, wo Israel ins gelobte Land hineinziehen sollte und 10 Botschafter einen schlechten Bericht gaben, das ganze Volk in Panik geriet, das ganze Volk gegen Gott rebelliert hat und gesagt hat, Gott, du hast uns nur hierher geführt, damit wir jetzt hier in der Wüste umkommen, wir werden nie hineinkommen, die Feinde sind viel zu stark, das ist nicht gut mit uns gemeint. Und es endet dann dahin, dass als Mose und Kaleb und Josef sagen, doch, wir haben die Verheißung Gottes, wir können hineingehen, wir können das verheißene Land einnehmen, da will das ganze Volk sie dann steinigen sogar. Ja. Und Gott muss eingreifen, um Josef, Kaleb und Mose zu schützen. Und dann fängt Mose an, sozusagen für das Volk Fürbitte zu tun. Und in 4. Mose 14, Vers 17 bis 18, da beruft er sich jetzt in dieser Fürbitte auf dieses Erlebnis, wo er die Herrlichkeit Gottes gesehen hat, wo Gott seinen Namen offenbart hat, wo Gott gesagt hat, das ist der Schwerpunkt, das ist das Zentrum meiner Persönlichkeit. In Vers 17 sagt er so, lass nun die Macht des Herrn groß werden, wie du gesprochen und verheißen hast. Der Herr ist langsam zum Zorn und großer Gnade. Er vergibt Schuld und Übertretungen, obgleich er keineswegs ungestraft lässt. Und dann Vers 19, vergib nun die Schuld dieses Volkes nach deiner großen Gnade, die du auch diesem Volk verziehen hast von Ägypten an bis hierher. Also in seiner Fürbitte, als das Volk sozusagen durch seine eigene Sünde, durch sein eigenes Vergehen, durch sein eigenes Murren in Probleme kam, in Zerstörung kam, da ruft er Gott in Erinnerung, du bist doch dieser Gott der Gnade, der Barmherzigkeit, des Erbarmens, der Sünde, Schuld und Missetat vergibt, der tausenden Gnade erweist. Und jetzt handle doch so, wie du bist. Und das war auf dieser Basis kommt er und bittet um Vergebung. Und in Vers 20, da sprach der Herr, ich habe vergeben nach deinem Wort. Und das ist etwas, was uns ermutigen kann. Ja, wir alle machen immer wieder, wir fallen auch mal hin. Wir machen mal Blödsinn. Wir machen mal Dinge, die Gott nicht gefallen. Ja, wir gehen in Dinge hinein, wo Gott gesagt hat, tu das nicht. Wir gehen in Sünde hinein und dann erleben wir, wie diese Sünde auch Zerstörung nach sich bringt. Aber wir wissen ja, einen Gott voller Gnade und Erbarmen, und auf das können wir uns immer wieder berufen. Im Psalm 107, ab Vers 17 steht, dass die Toren litten wegen ihres sündigen Wandels und um ihrer Ungerechtigkeit willen. Ihre Seele verabscheute alle Nahrung und sie gelangten bis an die Pforten des Todes. Also, das bezieht sich damals auf das Volk Israel, die wir gesündigt haben und durch diese Sünde kam Zerstörung in ihr Leben. Ja, nicht so sehr, weil Gott sie zerstören wollte, sondern weil Sünde automatisch, der Lohn der Sünde ist der Tod. Sünde bringt Zerstörung als Folge in unser Leben. Und dann steht in Vers 19, da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihren Ängsten. Er sandte sein Wort und heilte sie und ließ sie ihren Gräbern entkommen. Sie sollen dem Herrn danken für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Sie sollen ihm Dankopfer bringen und Jubel seine Taten erzählen. Also auch wenn du in Problemen steckst, wenn du in Nöten steckst, die du selber verursacht hast, wenn du dich wenn du irgendwie gesündigt hast und merkst oder denkst, ach, jetzt wird mir Gott nicht helfen, weil ich bin natürlich meine eigene Schuld in diese Probleme geraten. Nein, das ist falsch. Da hast du immer noch nicht diese Mitte von Gottes Persönlichkeit erkannt, von seinem Wesen, dass er voller Gnade ist. Wenn wir kommen und um Vergebung bitten, wenn wir uns auf seine Gnade berufen, auf sein Erbarmen, dann schenkt er uns Gnade und Erbarmen. Er vergibt uns. Und er stellt die Dinge wieder her. Er heilt uns, er rettet uns, er befreit uns. Und so ist unser Gott. Und das ist der Fokus, den wir festhalten sollten. Und das ist dann auch weitergehend der Fokus, der unser eigenes Leben prägen soll. Das will ich nur noch kurz zum Schluss erwähnen. In Epheser 5, Vers 1 steht ja, wir sollen Nachahmer Gottes werden. Werdet nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Und wie werden wir Nachahmer Gottes? Indem wir das, was sozusagen Gott, was der Schwerpunkt ist, die Mitte von Gottes Wesen, von Gottes Art zu handeln, indem wir das auch zum Schwerpunkt unseres Umgangs mit anderen Menschen machen, unseres Lebensstils machen. Und da stehen die Verse davor und danach, wenn ich die jetzt noch mitlese, also Epheser 4, Vers 32 bis 5, Vers 2, seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Werdet um Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Also je mehr wir das erkennen, Gott ist Gnade, er ist Barmherzigkeit, er ist Erbarmen, er vergibt schnell und gerne. Je mehr wir das erkennen, umso mehr werden wir dann auch herausgefordert, aber auch fähig, selber auf diese Art zu leben, dass wir schnell sind im Vergeben, langsam zum Zorn, dass wir die Menschen lieben, die Liebe deckt die Sünde zu, dass wir dann nicht das beachten, was die Demos machen, dass wir sogar fähig sind, unsere Feinde zu lieben, die zu segnen, die uns fluchen, denen Gutes zu tun, die uns Böses tun. Und das sozusagen ist dann wirklich etwas, das auch unser eigenes Herz bewahrt und beschützt, was uns auch bewahrt, davor selbst verletzt zu werden. Ja, das ist das Bild, was ich immer wieder mir selber vor Augen führe, was für mich so real ist, ist, wenn ich die Liebe Gottes aus mir herausströmen lasse, wie einen mächtigen Strom, dann kann das, was andere Leute versuchen, an Verletzungen oder an bösen Worten gegen mich zu kommen, es kann gar nicht in mich eindringen, weil die Liebe Gottes ständig wie ein Strom rausfließt. Ja. Wenn du an einen großen Strom gehst und du versuchst, gegen die strömende Richtung mit einem Gartenschlauch etwas Wasser hinaufzutreiben, du hast keine Chance, weil der Strom schwemmt dieses Wasser weg. Und so ist das, wenn du in diesem Liebestrom und Gnadenstrom mit Gott mitfließt, dann können andere, wenn sie versuchen, etwas gegen dich zu machen, auch dich nicht verletzen, dich nicht erreichen, weil diese Liebe, die aus dir fließt, diese Gnade, die da aus dir fließen ist, einfach immer wieder auf sie so stark fließt, dass es gar nicht tief in dich eindringen kann. Genau, und das ist das, was ich euch am Anfang dieses Jahres mitgeben wollte. Das Zentrum von Gottes Persönlichkeit, das Zentrum von seinem Wesen, seiner Gnade, seiner Barmen, seiner Barmherzigkeit, ist, dass er ein vergebender Gott ist, ein liebender Gott, ein liebender Vater, der es liebt, seinen Kindern Gutes zu tun, der es liebt, mit Gnade zu reagieren, der schnell ist zum Vergeben, der langsam ist zum Zorn, der von großer Gnade und Barmherzigkeit ist. Amen.